Miegel und Stähle im Auftrag des Teufels, der Podcast.
Die gefährliche Zeit im Knast. Gewalt, Drogen, Bestechung und auch die Einkaufsliste der Inhaftierten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
im Auftrag des Teufels,
den authentischsten, realsten, besten True Crime Podcast, den es überhaupt so gibt. Und gegenüber von mir sitzt wie immer Rechtsanwalt Benny Stähle. Benny, erzähl mal, um was geht es in diesem Video?
Heute geht es rund um das Thema Knast bzw. Gefängnis. Wir nehmen euch mit in die Unterschiede von Untersuchungshaft, Strafhaft. Wie ist der Knastalltag? Wie ist der Alltag für die Familien? Wie ist der Alltag für uns Verteidiger, wenn die Mandanten im Gefängnis sitzen?
Und vor allen Dingen auch, lösen einfach mal diese These auf: Knast in Deutschland ist wie ein Hotel, denn das ist es nicht.
Und es kann eben sehr, sehr, sehr unangenehm und gefährlich sein.
Und ganz authentisch mit dabei hat Benny auch, wir spoilern das nur ganz kurz an, die In-Room-Dining-Karte, so würde ich es mal sagen, für euch mitgebracht. Also authentischer, näher könnt ihr eigentlich gar nicht im Knast drin sein oder dran sein, außer im, drin sein hoffentlich nicht, dran sein als in dieser Folge. Und ich würde sagen, wir starten direkt und wir starten nur vom Aufbau her ganz am Anfang, wenn die Leute verhaftet werden, nämlich bei der Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft, die ist eigentlich keine Sanktion in dem Sinne, ne, auch wenn es sich jeden für eine Sanktion anfühlt, sondern Untersuchungshaft sichert das Verfahren.
Genau.
Entweder wegen Fluchtgefahr, wegen Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr ist ein bisschen ein atypischer Haftgrund. Ja, da geht es eher um den Schutz der Allgemeinheit oder bei besonders schweren Straftaten und natürlich auch, wenn jemand ohnehin untergetaucht ist. Die Behörde nimmt sich den quasi, packen den in den Knast, weil die denken, wenn er jetzt draußen ist, dann kriegen wir das Strafverfahren nicht durchgeführt.
Genau, richtig. Und deswegen ist auch diese Zeit, meine ich, die belastendste für jeden, weil die kommt sehr, sehr schnell, sehr, sehr plötzlich. Man kann sich nicht darauf vorbereiten. Morgen steht die Polizei vor der Tür, verhaftet einen und ab geht's ins Gefängnis. Und von einem Schlag auf den anderen ändert sich das komplette Leben.
Ja, die Polizei kündigt sich natürlich nicht an. Die Ermittlungen sind meistens im Vorfeld ja geheim, werden sogenannt verdeckt geführt. Und damit einer in Deutschland in Untersuchungshaft kommen kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Die habe ich auch schon alle. Ich mache mal kurz, Benny, einen Verweis auf meinen unglaublich guten YouTube-Channel. Ja, auch schon öfter mal erklärt, aber hier nochmal für alle. Wann kommt jemand überhaupt in Untersuchungshaft? Wer Bock hat, guckt sich mal die Paragraphen 112 fortfolgend, also die und die danach stehenden der Strafprozessordnung an. Da müssen wir als allererstes einen dringenden Tatverdacht haben. Ja, das heißt also, die Behörde muss oder die Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht, die müssen sich quasi sicher sein, dass er der Täter ist. Ich spreche immer so ganz salopp von über 90% wahrscheinlich, dass er auch verurteilt wird.
Genau.
Dann brauchen wir auf der zweiten, neben dem dringenden Tatverdacht, die so oder einen der sogenannten Haftgründe.
Die drei, die du vorhin aufgezählt hast, genau.
Genau, und man muss sich drüber reden. Ich weiß nicht, Benni, wie es dir geht, aber nehmen wir mal 100 Haftbefehle.
Steht immer.
95 davon haben
Fluchtgefahr.
Genau, erklär mal, was Fluchtgefahr ist.
Fluchtgefahr bedeutet, dass man sagt, er hat so eine hohe Straferwartung aufgrund seines begangenen Deliktes, dass man davon ausgeht, dass er sich dem Verfahren selber nicht stellen wird, sondern untertauchen wird.
Oder auch tatsächlich, das hatte ich auch schon öfter mal, bei nicht so extrem hoher Straferwartung, aber keinen festen Wohnsitz.
Zum Beispiel, also jetzt der Obdachlose hat ein Problem oder auch der Flüchtling teilweise oder der Ausländer, der hierher kommt, um Fußballspiele anzuschauen oder irgendwas. Und wenn der hier eine Straftat begeht, nimmt man ihn in Untersuchungshaft, bevor er wieder in sein Heimatland zurückkehrt.
Ja, genau. Oh, aber was du gesagt hast, gerade mit der hohen Strafandrohung, das ist dann einfach der allermeiste Fall. Ja, also wenn man sagt, okay, du hast eine Strafe von so und so vielen Jahren zu erwarten, dann kommst du rein. An der Stelle mal bitte meine Frage an euch, also ihr könnt es jetzt eh nicht hier beantworten, weil wir im Podcast sind, aber hinterfragt euch mal bitte, bei welcher Strafhöhe, Straferwartung würdet ihr fliehen? Wo würdet ihr sagen, okay, ich will jetzt nicht für 10 Jahre in den Knast, ich hau ab aus Deutschland, ich setze mich ab, ich verstecke mich, weil Flucht bedeutet ja nicht nur sich nicht bei der Polizei stellen, bedeutet ja auch keine Krankenversicherung, keine legalen Einkünfte, kein Kontakt zur Familie, die Polizei weiß ja, wo eure Familie lebt, das ist ja schon sehr, sehr belastend. Kann man sich mal jeder die Frage für sich selber stellen, hier in München muss man sagen, da ist eigentlich die hohe Straferwartung, oder da begründet die hohe Straferwartung die Fluchtgefahr schon dann bei, eigentlich ab 2 Jahren, oder?
Ja, meistens, ja. Und vor allen Dingen muss man überlegen, wenn sich der Mandant wirklich dazu entschließt, abzuhauen, musst du für sehr lange Zeit abhauen. Also bis eine Straftat wirklich verjährt, bist du locker 10 bis 15 Jahre, teilweise sogar länger, die du im Ausland verharren musst, um dann wieder zurückzukommen, ohne dass du ins Gefängnis gehst. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit.
An alle Drogendealer da draußen, BTM-Delikte verjähren bei 20 Jahren. Mhm. Also EncroChat wurde 2020 gehackt, also müsst ihr alle noch bis 2040 draußen bleiben oder euch verstecken, wie auch immer. Ja. Nein, natürlich, ich gebe keine Tipps dafür, aber nur, dass man sich das mal plastisch macht. Dann hat man nochmal eine dritte Voraussetzung, ja, nämlich die Untersuchungshaft darf nicht, also negativ formuliert, darf nicht unverhältnismäßig sein. Mhm. Als Beispiel, wenn bekannt ist, dass hier die Voraussetzungen für den Erlass eines Strafbefehls vorliegen oder so, dann sagt man, okay, die Untersuchungshaft steht hier also außer Strafbefehl Verhältnis. Strafbefehl
meinst du halt eine Geldstrafe für unsere Zuhörer, wenn zum Beispiel jetzt eine Geldstrafe rauskommt oder sowas, dann wäre es schon sehr unverhältnismäßig.
Genau, ja. Und dann gibt es ja noch sowas, das hat man im Studium gelernt, ich benutze das Wort noch einmal, die Akkoprüfen-Haftgründe. Man kann auch, oder Verteidiger, wir reden ja auch oft davon, dass Untersuchungshaft schafft Rechtskraft.
So. Meistens, ja.
Warum? Weil Untersuchungshaft häufig, leider Gottes, ein Geständnis erzwingt.
Ja, oder? Der Druck einfach, der Druck ist enorm. Die Familie ist draußen, macht Druck, der Anwalt macht Druck, die Ermittlungsbehörden machen Druck, alle wollen etwas von dir, du sitzt da drin, bist völlig isoliert von allem und willst eigentlich nur noch raus und dann, wenn dann die Staatsanwaltschaft kommt oder das Gericht und sagt, hör mir zu, beim Geständnis gibt es das und das, da knickt fast jeder ein.
Über 95%.
Ja, würde ich schon sagen. Und man muss sich das mal vorstellen. Also, du hast jetzt schön die Voraussetzungen erklärt. Man muss sich auch mal vorstellen, was das bedeutet. Es ist meistens so, die Polizei kommt in den Morgenstunden, würde ich jetzt mal sagen, wenn es schon einen Haftbefehl gibt, tritt die Türen ein. Ganz selten wird geläutet oder geklopft. Die treten die Türen ein, verhaften einen. Und dann geht es ab zum Ermittlungsrichter und in der Regel dann, der hat ja den Haftbefehl schon erlassen, in Untersuchungshaft. Und ab diesem Moment ändert sich alles.
Ja.
Sobald du da drin bist, du hast, das wissen die meisten nicht, du hast keine Möglichkeit mehr, Kontakt nach außen aufzunehmen. Du kannst einen Brief schreiben. Untersuchungshaft bedeutet, dass jeder Brief, den du schreibst, an deine Familie, an sonst wen, wird von der Staatsanwaltschaft kontrolliert und gelesen. Jedes einzelne Wort. Die wissen über jedes private Detail, wissen die dann Bescheid. So ein Brief dauert dann auch locker 2 bis 3 Wochen, bis der ankommt, weil der muss ja erstmal durch die Briefkontrolle durch. Und genauso lange dauert es, wenn jemand dem Gefangenen Briefe schickt. Du kannst in der Zeit nicht telefonieren. Das gibt es nicht. Wir Anwälte müssen für die Familienangehörigen Besuchserlaubnisse beantragen. Die Staatsanwaltschaft muss jeden einzelnen Besucher genehmigen. Ohne das kommt man nicht rein und kann seinen Verwandten, seinen Sohn, seine Frau, seine Mutter, seinen Vater, sonst wem von der Familie oder besten Freund oder Ehepartner nicht besuchen. Und das ist krass. Das bedeutet, ab diesem Moment, wo der da drin ist, ist er hauptsächlich auf die Hilfe von uns Anwälten angewiesen, weil wir können, so oft wir wollen, zu ihm, unsere Gespräche mit ihm sind, führen wir alleine in einer Besprechungszelle, nenne ich es jetzt mal, die nicht abgehört werden darf, sodass wir dann praktisch plötzlich der Kontakt in die Außenwelt sind. Und das muss man sich mal vorstellen, da ist ein Familienvater drin, das Kind hat einen Fahrradunfall, bricht sich das Bein, der erfährt es erst beim nächsten Besuch der Familie oder beim nächsten Besuch vom Anwalt, viele Tage später. Dann hat man keine Chance zu sagen, ja, ich möchte bei meinem Kind sein und sonst was. Das wird nicht genehmigt. Eine Ausnahme ist vielleicht mal, wenn jemand stirbt oder so. Aber das ist echt krass für die Leute. Du bist von heute auf morgen von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Komplett.
Kein Tschüss, kein Auf Wiedersehen. Nicht der Frau nochmal Geld geben, Geld überweisen, für die Mutter sorgen, eine Miete bezahlen, Handyvertrag bezahlen, einen Fitnessstudio-Vertrag kündigen, gar nichts. Ja, die Polizei kommt, Zugriff zum Richter und dann ist man da raus und das ist so belastend. Und einen wichtigen Punkt hast du gesagt, die Besuche, die dauern ja in der Regel 2 bis 3 Wochen, wenn dann eine Besuchserlaubnis und alles da ist. Das heißt,
oder die Besuchserlaubnis dauert, die beantragst du und dann entscheidet der Staatsanwalt teilweise erst nach einer Woche, nach 2 Wochen.
Ja, klar.
Und dann kommst du zu deinem Ehepartner nach 1-2 Wochen erst da rein und kannst dann erst erfahren, wie geht's dem und sonstiges.
Ja, also man muss ja auch sagen, es gibt ja auch solche Staatsanwälte. Ich sag dir ehrlich, bei manchen, da dauert es am Anfang 2 bis 3 Wochen, da weißt du genau, das machen die gerade, um den Druck zu erhöhen. Und du bist einfach die Erste. Ich sag es jemandem dann, ich sag, pass auf, Die ersten 3 Wochen bist du am Arsch. Ja. Es tut mir leid, es wird nicht schlimmer, ja, es wird auch nicht besser, aber das jetzt gerade ist das Highlight, was du belastet oder an Belastbarkeit, was man dir auferlegt, weil, wie gesagt, wir Anwälte sind die einzige Ansprechperson und ganz schlimm wird es, und jetzt kommt mal das schlimmste Szenario, sage ich ganz ehrlich, wenn man jetzt so einen krass guten Anwalt wie den Benni nicht von Anfang an beauftragt, ja, es geht die Familie hin, der nur einen Pflichtverteidiger vom Gericht bekommen, ja, also Pflichtverteidiger wird dann. Natürlich, das Gericht sucht einen aus, mit dem sie gut klarkommen. Und dann sagt die Familie aber, nee, wir wollen den Stehle, weil der ist super, der setzt sich ein, den wollen wir haben. Da muss der Anwalt, also wir Anwälte müssen dann auch erst die Besuchserlaubnis beantragen. Genau,
und können auch nicht einfach reingehen.
Und jetzt kommt das Beste. Wenn du richtig Pech hast, dann sagt der Staatsanwalt, ich schreibe jetzt erstmal den Insassen an. Kennst du das?
Ob der das überhaupt
will. Ob der das will. Das heißt also, ihr sitzt, habt so einen Pflichtverteidiger bekommen und dann kommt ein Brief vom Staatsanwalt oder ein Anruf, Rechtsanwalt Stehle möchte sie besuchen, soll er kommen. Sie wissen vielleicht gar nicht, wer Rechtsanwalt Stehle ist.
Ja.
So, sie wissen gar nicht, wo kommt der jetzt gerade her.
Genau.
Und wenn sie dann nicht ja sagen, dann können wir gar nicht hin.
Richtig.
Und dann geht dann die Info zurück. Im besten Fall sagt er, ja, ich möchte besucht werden. Dann kriegen wir die Info, dann kriegen wir die Besuch. Dann sind 2 Wochen vergangen schon.
Genau.
Natürlich. Und dann dürfen wir auch resten. Also für uns Verteidiger gilt da ganz am Anfang bei der Mandatsannahme tatsächlich das Gleiche wie auch bei normalen Familienangehörigen.
Genau. Und dann, was ich besonders schlimm finde, also jetzt nehmen wir jetzt mal den Familienvater. Er wird jetzt von heute auf morgen da eingesperrt und nach 2 Wochen schafft es dann, dass die Familie die Besuchserlaubnis bekommt und dann kommen die dahin. Sondern gibt es noch den krassen Unterschied, gerade in Untersuchungshaft, dass bei ganz vielen Besuchen, je nach Straftat, die Polizei dabei ist, jedes Wort mithört als Besuchsüberwachung oder jemand von der Gefängnisanstalt, von der JVA, dass der dann die Gespräche überwacht, damit ja nicht übers Verfahren gesprochen wird. Und dann im schlimmsten Fall hat man noch eine Trennscheibe. Und die Trennscheibe bedeutet, dass die Familie des Gefangenen, Kinder, Frau, hinter einer Glasscheibe sitzen. Ich hab einen Mann vertreten, dem seine Frau war schwanger, als er verhaftet wurde. Und nach ungefähr 3 Wochen kam das Kind auf die Welt. Er durfte bei der Geburt natürlich nicht dabei sein. Er hat, wie es seinem Kind geht, erst Wochen später durch mich erfahren, weil die Frau konnte natürlich ihn nicht gleich besuchen gehen. Es gab keine Möglichkeit, dem Bescheid zu geben. Überleg mal, was für Ängste, was für Zustände du da im Gefängnis hast.
Krass.
Und dann war alles hinter Trennscheibe. Und das Schlimme daran war, dass die Ehefrau auch noch kurze Zeit Mitbeschuldigte war. Die durfte ihn dann gar nicht besuchen. Ah. Das heißt, der hat sein Kind das erste Mal nach 8 Monaten Untersuchungshaft im Gerichtssaal gesehen.
Boah.
Und dann haben wir gefragt, ob er heute sein Kind umarmen darf. Was haben die gesagt?
Nein.
Nein, BTM-Verfahren, Trennscheibe, keine Chance. Er darf, weil man könnte ja ihm Betäubungsmittel
Alter
übergeben.
Schwede.
Der durfte an diesem Tag sein Kind nicht in den Arm nehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist fast unmenschlich. Da bin ich ausgerastet, aber du hast keine Handhabung dagegen.
Nee, du hast keine Handhabung. Das nennt man, also die Beschränkungen, die dann da herrschen, nennen sich oder stützen sich auf Paragraph 119 StPO. Mhm. Ne? Also die haftgrundbezogenen Beschränkungen in der organisierten Kriminalität und eigentlich im BTM ist es ja immer so.
Ja.
Also eigentlich, guck mal, Ben, jetzt müssen wir mal kurz sagen, nur nicht zu tief in die Juristerei jetzt mal einsteigen, aber der 119 StPO, wie viele Richter sagen, den machen wir immer automatisch bei BTM-Verfahren.
Richtig.
Alter, wollt ihr mich verarschen? Im Gesetz stehen doch die Voraussetzungen. Es müssen ja über den Haftgrund hinaus Möglichkeiten oder der Verdacht bestehen, dass man flüchtet, Informationen, Beweise beseitigt, was auch immer, aber standardmäßig das gerade.
Standard. Bei jedem
Haftbefehl
ist ein Beschränkungsbefehl.
Das ist unfassbar, das ist doch völlig falsch.
Ja, ist es auch.
Und dann kommt so eine scheiß Antwort. Machen wir immer so.
Genau.
Wie machen wir mal immer so? Also wir Juristen lernen doch gerade, ja, aber. Diese Floskel wird uns unser Studium lang eingeprügelt, ja, aber. Ja, machen wir immer, aber in diesem Fall halt nicht. Da denkt keiner mal nach.
Ja.
Wie viele Beschwerden habe ich gegen 119er Beschlüsse geschrieben und immer wieder kommen die floskelhaften Antworten.
Ja,
weißt du was, dann? Ich sag dir ehrlich, dann sollte man 119 streichen
oder
und den mit
pauschal.
In 112 reinschreiben.
Ja, genau.
Denn jeder, der jetzt in Haft kommt, der hat das und das und das.
Ich war gestern wieder in der JVA und habe ich genau dieses herzzerreißende Bild gesehen. Da bin ich, du weißt ja, bei uns die Besprechungszellen sind ja auch, daneben sind auch die Besucherräume, sagen wir es mal. Und da war wieder genau dasselbe. Der Inhaftierte hält seine große Hand an dieses Glasfenster und das kleine Kind auf der anderen Seite hält es so dagegen. Tränen fließen, sonst was. Das ist unerträglich. Wenn ich mir das für mich vorstelle, ich könnte meine Tochter mehrere Monate nicht in den Arm nehmen. Das ist ja, da kannst du ja eigentlich die Kugel da drin geben.
Boah, ja, Wahnsinn.
Und dann müssen wir auch noch bei diesem Thema, also wir kommen gleich dazu, wie so ein Alltag für so einen Gefangenen, gerade in Untersuchungshaft, wir grenzen es danach auch noch zur Strafhaft ab, also nach der Verurteilung, das ist alles unterschiedlich. Da muss man auch noch sehen, wie lange die in Untersuchungshaft sitzen. Wir werden ja gleich mal, also wie gesagt, erklären, wie das da ausschaut alltäglich. Und wenn man sich dann überlegt, dass die bei uns in München teilweise so, ich sag mal, 6 bis 12 Monate in Untersuchungshaft sitzen, bei großen Verfahren, in meinem großen Mordverfahren saß der 2,5 Jahre in Urhaft, okay, 2,5 Jahre oder lass es 10 Monate sein. 10 Monate unter diesen Bedingungen, da wirst du verrückt.
Ja, und vor allen Dingen 10 Monate Ungewissheit, ne? Genau. Untersuchungshaft heißt ja, natürlich kann man ja auch in Untersuchungshaft sitzen, nachdem man verurteilt wurde, wenn man dann in Revision ist. Also genau. Untersuchungshaft geht halt quasi bis zur Rechtskraft des Urteils. Aber das ist ja immer noch eine gewisse Ungewissheit mit dabei. Und da ist die Untersuchungshaft schon ziemlich, ziemlich einschneidend und belastend. Und weißt du, was auch immer krass ist? Die Angehörigen sind ja unschuldig mitbestraft, so nenne ich das immer.
Also die können gar nichts dafür.
Überlegt euch jetzt mal, ihr seid jetzt von jetzt auf gleich weg. Klar, sie sagen 80% von oder 90% von euch sagen jetzt, ja, ich begehe auch keine Straftaten. Ja, aber es geht wirklich schneller, als man denkt.
Ja.
Schneller, als man denkt. Wie oft hatten wir Leute, die waren zu zweit im Auto, der eine Kumpel hatte da ein paar Drogen mit im Auto, hat es dem Kollegen wahrscheinlich nicht gesagt oder vielleicht nicht gesagt, sicher nicht gesagt, keine Ahnung. Und dann wurden die angehalten, dann war da auf einmal in Untersuchungshaft. Ja. Oder ich hatte auch schon wirklich Leute, die waren nachweislich falsch.
Ja, total.
Klar. Und jetzt komme ich mal zu einer Sache, und zwar jetzt stellt euch mal vor, ihr seid da unschuldig in U-Haft. Was meint ihr, was man an Kohle bekommt, wenn man unschuldig in Untersuchungshaft sitzt? Das richtet sich nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz. Mhm. Und da kriegt ihr sage und schreibe 75 Euro pro Tag.
Ja.
Also das ist so lächerlich. Also weil, wisst ihr, da muss man sich nicht wundern, warum es so viele falsche Verhaftungen gibt.
Ja.
Weil bei 75 Euro, was hat der Staat denn für ein Risiko?
Ja,
das Leben von den Leuten ist kaputt.
Ja.
Die werden nie wieder wie die, nie wieder, das verspreche ich dir. Der Staat könnte mindestens eine Null, wenn sogar eher zwei Nullen dranhängen, weil du kriegst ja, der Job wird gekündigt, die Leute, deine Reputation ist im Arsch, die Leute bekommen es mit.
Also jeder, der in Untersuchungshaft saß, ist, würde ich sagen, psychisch danach angeschlagen. Der hat, wir nennen es Haftschaden, und das hat er danach auch.
Ja.
Das merkst du denen an und die leiden da lange darunter.
Aber erklär uns doch mal, jetzt kommst du in Untersuchungshaft, bist jetzt da, ja, seine Knastkleidung bekommen, Privatkleidung, wie auch immer, wie sieht in der Alltag aus von einem Knacki in Deutschland?
Wenn du Pech hast, bist du 23 Stunden am Tag in deiner Zelle eingesperrt, in der Einzelzelle, ohne Kontakt zu anderen, hast dann eine Stunde Hofgang und das war's. Kein Sport,
krass,
nichts. Und dann, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine Auszug von der JVA in München mitgebracht, damit man das mal schwarz auf weiß vorlesen kann, wie viel Besuche du empfangen darfst. Wenn du in Untersuchungshaft bist als Erwachsener, dürfen in den ersten 3 Monaten 2x60 Minuten pro Monat.
Was?
60 Minuten pro Monat, ja. Ab dem 4. Monat 2x30 Minuten pro Monat. Wenn du jetzt ein Jugendlicher bist, da ist es ein bisschen gnädiger, da kann man 4x60 Minuten, also 4 Stunden insgesamt im Monat Besuche empfangen.
Das heißt also, wenn ich jetzt, und ich meine, jeder in München sitzt ja mehr als 4 Monate.
Ja.
Ab dem 4. Monat sehe ich meine Angehörigen, meine Liebsten, 2x30 Minuten im Monat.
Richtig.
Im Monat?
Im Monat. Und teilweise ohne Körperkontakt, ohne irgendwas. Kannst sie nicht umarmen, kannst du kein Bussi geben. Gar nichts.
So, und dann soll mir mal einer kommen mit Knast in Deutschland ist wie ein Hotel.
Ja.
Also, das ist so krass. Und dann dazu kommt, die Briefe dauern, wenn es über die STA geht, die in München sind echt schnell, muss man sagen, aber im Schnitt würde ich 3 Wochen sagen.
Genau.
3 Wochen.
Du erfährst 3 Wochen vom, keine Ahnung, vom Zeugnis deines Kindes, 3 Wochen danach, wie das ausgegangen ist. Es ist alles so zeitverzögert. Das ist extrem.
Und jetzt?
Und gerade in der heutigen Zeit, wo du gewohnt bist mit dem Handy, dass du alles sofort immer, jeden kannst du sofort erreichen und sonstiges. Das ist Wahnsinn. Der ist von heute auf morgen einfach weg, sobald du im Gefängnis bist.
Und was krass ist, wie oft erlebt man das? Personalmangel, Krankheit, Betriebsausflug, Brückentag und dann, oder ganz krass, das habe ich jetzt momentan, also ich weiß nicht, ob die es extra machen oder nicht, die Verhandlungen laufen Und die letzten zwei Besuche hat mein Mandant an Verhandlungstagen bekommen. Ja, genau. Ja. Das heißt, also es findet dann kein Besuch statt. So nach dem Motto, der sieht ja Familie bei der Verhandlung, ja klar, in 8 Meter Entfernung im Zuschauersaal, als wenn das das Gleiche wäre. Und dann seht ihr ab dem 4. Monat zweimal, also in der ersten Woche eine halbe Stunde eure Frau, wo die Polizei daneben sitzt, alles aufschreibt, was ihr sagt, je nachdem, wie streng die sind, alles mithört, alles überwacht, ihr könnt kein Küsschen geben, ihr könnt keine Umarmung machen und das Ganze dann 8 Monate lang. Und das Ganze, Benni, eine ganz wichtige Sache, immer noch unter dem Deckmantel der Unschuldsvermutung. Denn vor rechtskräftiger Verurteilung ist man
noch unschuldiger. Es besteht ja nur ein Verdacht gegen dich. Das ist Wahnsinn. Und das ist Wahnsinn.
Dann, was ja auch krass ist, hast du mal mitbekommen, wenn die Familie einen Besuchstermin ausmachen möchte, das meinte ich gerade mit unschuldig, mitbestraft, die sagen dann, alles klar, Dienstag, 24. September, 9.30 Uhr. Du hast keinen, du kannst sagen, da muss ich arbeiten, da muss ich mein Kind zur Schule bringen, da muss ich mein Kind
vom Kinder. Du musst dich nach denen richten, wann die Zeit haben.
Das ist so brutal.
Und noch schlimmer ist genau, was du vorhin gesagt hast, wenn die Besuche von der Polizei überwacht werden müssen, dann musst du einen Termin ausmachen mit der Polizei und mit der JVA. Das heißt, die müssen alle Zeit haben und dann wird es richtig kompliziert.
Und dann steckst du, und das muss man auch mal sagen, weil die Justiz, weil der Staat da einfach nicht genug liquide Mittel reinbringt und nicht genug Personal zur Verfügung stellt, dann sind die Verwandten da teilweise tagelang in der Warteschleife. Ja. Das ist also wirklich tagelang. Ja. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie oft rufen mich Mütter, Frauen an, die weinen und sagen, bitte können Sie einen Termin machen. Ich sage, ich habe auch nur die gleiche Nummer. Dann haben wir es mal versucht. Ey, da wirst du ja verrückt.
Da wirst du verrückt.
Das dauert 2-3 Tage, bis du einen Termin vereinbart hast für irgendwann, wo die dir sagen, wann. Eigentlich kannst du faktisch dein Leben auch wegschmeißen, weil du musst dich danach richten. Erstens willst du natürlich auch deinen Mann, deinen Partner, den Inhaftierten wir noch immer sehen. Selbstverständlich, klar. Und du willst ihn ja auch nicht enttäuschen.
Ja.
Was hat er denn außer diese verdammten 2x60 oder 2x30 Minuten im Monat?
Ich find's besonders krass, wenn dann, was ja auch oft vorkommt, jetzt keine Ahnung, dann ist die Ehefrau plötzlich mitbeschuldigt, weil sie Mitwisserin war, weil sie irgendwo mal eine Garage für einen Drogenbunker angemietet
hat. Oder weil man Druck machen will.
Vielleicht sogar ohne es zu wissen oder so, einfach um Druck zu machen. Dann ist die Mitbeschuldigte und dann darf die ihren Mann nicht sehen in dieser Zeit. Und dann sehen die sich teilweise ein Jahr lang nicht. Das ist Folter.
Das ist Folter. Klar, natürlich. Es gibt vereinzelt Anstalten, gerade habe ich jemanden in Bremer Förde sitzen, der hat sein Telio, der hat ein Telefon auf der Zelle, der kann mich zum Beispiel ab 19.30 Uhr abends anrufen. Mich als Vater. Das ist für uns eigentlich ganz angenehm, weil es weiter weg ist. Aber die Regel ist, die können auch uns Anwälte nicht aus der JVA anrufen.
Genau, also es ist auch nicht so, dass wenn denen irgendwas, ich habe jetzt gerade eben die Situation, da ist ist mein Mandant, der ist 18 und da ruft mich dann neulich der Vater völlig aufgelöst an, ja, sie haben über einen anderen Gefangenen gehört, dass der Sohn in der JVA einen Arbeitsunfall hatte und jetzt halt im Krankenhaus ist und operiert wird. Und die erfahren nichts, da ruft nicht die JVA an, ja, weil die sagen, ja, der ist doch 18, warum sollen wir euch Bescheid geben? Die erfahren es über Umwege, die haben keine Chance, du darfst im Krankenhaus nicht besuchen. Es gibt dir wegen Datenschutz keiner eine wirkliche Info. Wir haben Tage gebraucht, um herauszufinden, was diesem Jungen fehlt. Keiner hat gesagt, ist es was Lebensgefährliches, nichts. Das ist die Hölle.
Die reden ja auch mit uns ja auch nicht. Also, lass uns mal alle wissen. Wir Verteidiger werden auch einfach alle wie Idioten behandelt, wenn wir da anrufen. Ja. Ist einfach so. Also wir haben keine andere Handhabe. Keine andere.
Ja. Ja. Und das ist brutal für die Leute. Und deswegen sage ich immer, Untersuchungshaft ist, das verändert alles.
Richtig.
Und nicht nur, wie du sagst, für den Gefangenen, für die ganze Familie, für jeden drumherum. Und für uns Anwälte wird es auch anstrengend, weil wir dann plötzlich das Sprachrohr sind. Da müssen wir aber auch natürlich aufpassen. Auch ganz, ganz wichtig, wir dürfen natürlich jetzt auch nicht Informationen weitergeben.
Kassiber schieben.
Jetzt sagt der Untersuchungsgefangene zu uns, richten Sie mal meiner Frau aus, die soll mal in der und der Garage genau dort und dort hinschauen. Und wir, wenn wir naiv sind, denken wir uns dabei nichts, richten das aus. Am Ende verrät er ihr ein Geldversteck, Drogenversteck, sonstiges. Wenn das rauskommt, dass wir sowas machen, dann sind wir dran. Zulassung weg.
Klar.
Strafe, und, alles.
Also als ich junger Anwalt war, das kann ich ja sagen, Benni, da haben mir wirklich viele Leute angeboten, 1.000, 2.000 Euro, wenn ich ein Handy mit reinbringe oder ähnliches, also wird ja dann extra bezahlt. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das nie gemacht habe in meinem Ganzen. Ich habe niemals ein Kassiber geschoben.
Ich auch nicht.
Niemals.
Was ist das?
Das nennt man so Kassiber schieben. So.
Echt?
Ja, was weiß ich.
Das habe ich noch gar nicht gehört.
Kennst du das Wort nicht, ne? Kassiber schieben. Das nennt man halt. Oder auch so ein Brief versteht. Also wenn zum Beispiel der Mandant mir sagt, richten Sie meiner Freundin, dann sage ich, Moment, Sagen Sie mir, was Ihre Frau, sagen Sie mir, was Sie Ihrer Frau sagen wollen, was nichts mit dem Verfahren zu tun hat. Und wenn er mir dann sagt, bitte sag ihr, sie soll auf die, was hatte ich mal, bitte sagen Sie, sie soll darauf achten, dass unsere Tochter weiter Mathe-Nachhilfe nimmt.
Ja, das können wir sagen.
Selbstverständlich,
das klar.
Klar.
Das ist klar. So, aber wie oft kommt es vor, weil das ist noch wichtig, uns dürfen die Briefe schicken. Genauso, also wenn wir sie besuchen, sind unsere Gespräche mit dem Mandanten geheim. Die können nicht abgehört werden, da sind wir alleine in einem Raum mit denen. Und genauso, wenn die uns Briefe schicken oder wir denen Briefe schicken, dann sind die gekennzeichnet als Verteidigerpost und dann darf das nicht gelesen werden.
Richtig.
Das Problem ist natürlich, dass die das manchmal versuchen auszunutzen und uns dann in diesen Brief was mit reinstecken, wo wir halt dann eventuell nach dem ihren Wunsch weitergeben sollten. Was ja natürlich nicht geht und was wir nicht machen.
Nein, auf gar keinen Fall. Niemals.
Da kommt man
niemals
in Teufelsküche. Und das Nächste ist, deswegen genau was du gesagt hast, ein Handy. In allen Gefängnissen gibt es Handys, muss man sagen. Es gibt zig Wege, wie das da reinkommt. Das Handy ist Gold wert. Da zahlen die Tausende von Euro dafür, dass so ein Handy drin ist. Wir haben es ja letztens habe ich dir erzählt, dass bei welchen bei uns jetzt hat die erwischt worden sind mit dem Handy. Und das ist natürlich für die dann Gold wert, weil sie dann Kontakt wieder nach draußen haben, zur Familie, zu Freunden und sonstiges. Oder halt, wenn es ganz dumm läuft, ihre Geschäfte weitermachen.
So, und wenn dann die Polizei ganz schlau ist, hört die das Handy im Knast ab. Wie oft hatte ich das gehabt? Polizei wusste, dass dein Handy hat sich gedacht, ach, weißt du was, das lassen wir mal laufen.
Mhm. Ja? Wen warnt der draußen?
Genau.
Wem gibt er Bescheid?
Weißt du, was ich aber auch mal hatte? Ich hatte einen Fall, das ist ganz interessant in dem Zusammenhang. Ich hatte einen Fall, da hatte der Polizist dem Kronzeugen ein Handy mit einer SIM-Karte zur Verfügung gestellt, damit er in alles in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, damit er mal öfter mit seiner Frau sprechen darf. Dann war der da 7-8 Stunden zur Aussage und konnte zwischendurch immer seine Frau anrufen. Man wollte ihn ja bei Laune halten.
Okay.
Man hat ihn aber auch einen Döner gebracht und so. Also das ist krass.
Da geht's dann auf einmal.
Ja, da geht's auf einmal. Dann gar kein Problem. Ja, aber das ist echt brutal. Was nicht so brutal ist und das Highlight im Knast ist, ist der Tag des Einkaufs.
Genau. Der Untersuchungsgefangene, der hat, ich glaube, das ist alle 2 Wochen haben sie ihren Einkauf.
Ja, gell? Kommt immer auf JVA.
Ich glaube, er ist bei jeder, JVA, ist allgemein sind die Bestimmungen bei jeder JVA unterschiedlich, aber hier in München meine ich, haben die alle 2 oder alle 3 Wochen ihren Einkauf. Und da können die dann, also es ist vielleicht das Nächste, man muss denen ja auch Geld schicken. Der hat ja kein Geld in der JVA. Die Familie muss dann demjenigen, der in Haft sitzt, Geld überweisen, damit der dann dort einen Einkauf machen kann. Außer er hat die Möglichkeit, in der JVA zu arbeiten. Die Arbeitsplätze sind aber sehr begrenzt und in Untersuchungshaft dürfen die wenigsten arbeiten, weil sie diese Beschränkungsbeschlüsse haben, weil damit könnten sie in Kontakt zu anderen Häftlingen kommen und vielleicht wieder irgendwelche Informationen weitergeben. Das heißt, dann dürfen die nicht arbeiten. Wenn die kein Geld haben, dann haben die auch keinen Einkauf. Die kriegen natürlich trotzdem Essen, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das soll wohl von nicht so toller Qualität sein, was ich immer so höre. Und dann gibt es eben, wenn sie Geld haben, gibt es die Möglichkeit des Einkaufes. Und da habe ich heute was mega Exklusives dabei. Hat mir ein Mandant mitgegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich es offiziell haben darf, ist mir aber relativ egal. Und
Boom
zwar
Dining.
Eine Artikelliste aus der JVA. Und dieses Ding hier, ihr könnt es jetzt halt nicht sehen, das ist so groß wie eine Zeitung und hat 1, 2, 3, 4 Seiten. So, schauen wir mal, was das so richtig, es gibt sogar, schau mal, Nahrungsergänzungsmittel.
Krass, ich will auch eine Seite
gucken. Für den Sport, Körperpflegeprodukte.
Also, und dann sag aber auch den Preis dazu, die Sachen sind nicht billig, ne?
Nein. Was haben wir denn hier?
Hier zum Beispiel, gucken wir uns mal an, Mettwurst luftgetrocknet. Kostet 4,29 €. Müllermilch Erdbeere kostet 1,49 €. Salzgurken kosten 2,49 €.
Schau mal hier, was haben wir hier? Pepsi Cola 1,5 Liter 1,69 €. Das weiß ich jetzt gar nicht, das ist aber in Ordnung, glaube ich, oder?
Ich schwöre, wenn das jetzt nur normale Preise sind, wenn
ich. Mix, Eistee.
Mal wieder mein
Handy. Dein Handy wieder. Jemand aus der JVA wahrscheinlich.
Benni, wenn das jetzt normale Preise sind, die wir vorlesen und ich gerade gesagt habe, die Sachen sind teuer, dann blamieren wir uns hier
dann
bis
auf.
Ich muss ja. Leute, ich bin jetzt mal in Real Talk, ja. Im Gegensatz zum Benni mache ich jetzt mal nicht hier den Saubermann-Image. Ich gehe nicht einkaufen. Ja, ohne Witz. Ich gehe einfach nie einkaufen. Wenn ich dir sage, ich weiß, wenn ich zuletzt einkaufen war, ich schwöre dir. 3 Jahre.
Vielleicht zum Vergleich, aber da kenne ich mich auch nicht aus. Zigaretten. Eine Schachtel Marlboro Gold, 7,20 €.
Ist teuer. Also ich rauche nicht, aber es ist teuer, ja.
Und das Coole ist, ich glaube, das ist bei deinen dabei.
Nimm zwei Lachgummi oder was?
Es gibt, nein, aber ich glaube, es gibt bei dir auch ausländische Produkte, oder?
Nimm mir nicht weg.
Warte, schau mal. Ha, schau hier, schau. Das finde ich geil und das finde ich auch richtig. Halal Food gibt's. Halal Food gekühlt, russische Spezialitäten, türkische Spezialitäten, zum Beispiel Baklava, Dürüm. Das ist doch cool, oder?
Ja, das ist sehr, sehr cool.
Joghurt des Monats.
Aber du darfst nicht vergessen, ich weiß nicht, wie es in Stadlheim ist, aber die haben ja meistens nur 40 Euro pro Einkauf, ne?
Die Beschränkung weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich glaube, die dürfen nicht so viel.
So, und dann
muss dann für zwei Wochen reichen.
Genau.
Ja. Also die können jetzt nicht endlos bestellen. Das ist gedeckelt, das stimmt.
So, und Leute, jetzt wird es auch nochmal ganz spannend und ganz interessant. Und zwar, stellt euch nicht vor, dass die jetzt da Hygieneartikel zur Verfügung gestellt bekommen. Ne? Ich weiß nicht, wo das jetzt hier in der Liste ist, aber die müssen sich die Sachen ja kaufen. Ja. Die müssen sich ja dann Duschgel kaufen, die müssen sich Deo kaufen. Hier Alpecin Shampoo kostet 5,99 Euro. Die ganzen Sachen hier, Anti-Schuppen-Shampoo, Körperpflegeprodukte, BB Zartcreme 2,79 Euro, Dove Body Lotion 4,29 Euro. Also die müssen sich das ganze Zeug kaufen. Hier Deo kostet auch knapp 3 Euro. Also um da überhaupt ja sich pflegen zu können. Genau. Der Standard sind ja zweimal die Woche duschen.
Ja.
Zweimal die Woche zweimal. Duschen, ne? Nicht mehr.
Ja. Und da kommen wir jetzt auch mal, würde ich mal sagen, zu den dunklen Seiten des Gefängnisses. Da können wir mal gleich damit starten.
Ich habe jetzt nichts Positives gehört bisher.
Ich würde jetzt mal sagen, so die gefährlichen Sachen und was das hier auch mit sich bringt, genau das, was du gerade eben gesagt hast. Es entsteht dann ein sogenannter Schwarzmarkt da drin, der dazu führt, dass die Leute für gewisse Artikel und vor allen Dingen verbotene Dinge, man braucht ja, es braucht sich keiner was vormachen, das Gefängnis ist voll mit Drogen.
Ja.
Also, du kommst dann alles ran, wenn du es nur irgendwie bezahlen kannst oder eintauschen kannst. Das Gefängnis ist voll mit Handys und das Gefängnis ist voll mit Gewalt. Und es hängt auch alles zusammen.
Und wie?
Weil die Stärkeren nehmen sich von den Schwachen das, was sie haben wollen. Die beliebteste Währung ist Tabak. Mit Tabak wird viel getauscht. Das heißt, die Leute, die Geld für einen Einkauf haben, können das dann in andere Dinge tauschen. Und was ich jetzt neulich wieder mitbekommen habe, das kennst du bestimmt auch, die Drogen werden teilweise auch so reingeschickt, da werden ein Blatt Papier wird in dieser
in dieser
Flüssigkeit eingedrängt und das wird dann reingeschickt irgendwie über die Post. Also über
am besten Umwege. Dafür Briefkorb von Benedikt Stehle. Genau,
das machen sie ja übrigens oft,
ja,
über die gefälschte Verteidigerpost.
Ja,
ruft dann öfters die JVA bei uns in der Kanzlei und dann sagt, ja, Herr Stehle, haben Sie diesen komischen Brief Ihrem Mandanten geschickt, wo sogar Ihr eigener Name falsch geschrieben wird? Und dann wissen wir, dass das jemand von draußen unsere Adressen oder so missbraucht und versucht, über diesen Weg Post reinzuschicken, die nicht geöffnet wird. Und da sind dann eben oft so in Drogen getränkte Papiere drin, die dann da drin zu horrenden Preisen gehandelt werden.
Und die Leute auch richtig bekloppt machen. Dann Bier, ne?
Richtig bekloppt,
ja. Dann ist das nächste Jahr, die meisten JVA-Beamte, die ich kenne, sind echt super. Vielleicht sind das die wir am Besuch so erleben. Es gibt auch riesen wird mir dann erklärt und geschildert. Aber was meint ihr denn, wie jetzt die Sachen da reinkommen, die Drogen? Nicht nur über Beamte, auch über die Familienmitglieder. Da habe ich eine interessante Geschichte dazu.
Und über die
Anwälte. Gibt auch so Anwälte, dazu möchte ich auch gleich was sagen. Aber kommen wir mal zu den Drogen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid da im Gefängnis, kein krasser Krimineller, körperlich nicht durchsetzungsfähig, kein Schlägertyp, sagen wir es mal so. Dann kommen da zwei, die schnappen sich euch in eine Dusche, packen euch, schlagen zwar ein, zweimal zu und sagen, pass auf, beim nächsten Besuch muss deine Frau uns 50 Gramm Marihuana mit reinbringen.
Genau.
Wenn nicht, dann schnappen wir dich jedes Mal, wenn du duschen gehst. Also besser gehst du dann nie wieder duschen.
Ja.
So, dann sagt der das oder versucht dann diese Information seiner Frau weiterzugeben. Dann ist der gezwungen, ja, die Frau will natürlich ihrem Mann dann helfen, gezwungen über die Frau dann an gewissen Körperregionen dann diese Drogen mit in den Knast zu schmuggeln und damit er dann letzten Endes Ruhe hat.
Oder richtig, oder sie sagen ihm, ab heute stehst du unter, weil andere ihn schlagen, dann kommt eine andere Gruppe und sagt, ab heute stehst du unter unserem Schutz, aber dieser Schutz kostet dich das und das. Und dann wird halt die Familie gezwungen, an die Gelder zu überweisen oder dass irgendwo ein Handy reingeschleust wird und sonstige Sachen.
Das also wir reden tatsächlich von Summen, die dann draußen, also extern überwiesen werden, ne?
Ja.
500 Euro, 1000 Euro oder was auch immer.
Genau.
Ne?
Ja, richtig. Man muss natürlich berücksichtigen, dass da jetzt nicht nur Unschuldige drin sitzen, sondern natürlich auch wirklich Schwerstkriminelle, die das teilweise auch gewohnt sind da drin und die nutzen natürlich ihre Macht aus und setzen andere unter Druck. Das ist teilweise echt für die Leute, die jetzt hat, mit der Kriminalität nicht so viel zu tun haben, sehr, sehr schwer damit umzugehen und sind dann meistens auch die Opfer da drin. Es gibt auch teilweise sexuelle Gewalt, aber eher würde ich sagen als Demütigung, weniger, dass die homosexuell sind, sondern eher, da werden dann, das hört sich jetzt blöd an, aber die werden halt dann misshandelt, indem man denen Gegenstände anal einführt und solche Sachen. Und ich hatte ja das Verfahren, es war auch groß in der Zeitung, da haben die, es waren Jugendliche oder Heranwachsende, die haben die Leute so massiv unter Druck gesetzt, die haben die brutalst verprügelt. Mhm. Wenn die nicht das gemacht haben, was die gesagt haben, du machst morgen meinen Einkauf, ich will von dir das und das an Tabak, dann hast du unseren Schutz und hier und da. Und das ist natürlich für die Opfer ist das ganz, ganz schlimm. Und dann sind die auch noch getrennt von der Familie und fühlen sich dann natürlich da schutzlos ausgeliefert.
Ja, klar.
Das ist sehr, sehr belastend.
Ja, das ist extrem anstrengend, wenn man sich dann auch vorstellt, du hast maximal ja eine Stunde Freigang am Tag. Ja. Ja. Ich habe auch viele, die mal gehört, die sich dann nicht trauen, rauszugehen, die dann komplett drin bleiben. Ja. Und was machst du dann den ganzen Tag? Fernsehen gucken. Und der Fernseher, der ist halt auch nicht von allein dort, den schenkt ja auch keiner.
Der kostet auch Geld.
Der kostet auch Geld.
Ich glaube 30 Euro im Monat, glaube ich.
Es gibt auch, in Duisburg-Hammer war es immer so, man musste den kaufen, reinbringen, der musste vorher verblombt werden und alles. Okay. Das waren auch die Möglichkeiten, dann waren so kleine Fernseher, dann kann man sich halt das Strafgericht angucken, 10 Uhr Wiederholung oder 16 Uhr auf RTL, wo ich dann halt mitspiele, dann sieht man da authentisch halt den einen oder anderen Freispruch.
Was ist übrigens, ja, witzige Geschichte, echt oft passiert, wenn ich in der JVA bin, dass die Leute dann sagen, ich habe ihren Kollegen, ihren Freund, den André Miedl wieder im Fernsehen gesehen, geiler Typ. Das ist mir schon oft passiert.
Ja,
die haben natürlich Zeit zum Fernsehschauen, aber man
verblödest halt du auch nicht so lange. Also wenn du meine Sendung guckst oder unsere Sendung, dann guckst du nicht, aber bei dem Rest ja schon.
Da wirst du verrückt. Und bei den Erwachsenen kann der Fernseher 24 Stunden laufen. Bei den Jugendlichen schaltet der sich, glaube ich, um
echt?
22 Uhr aus. Also in München zumindest, ja.
Okay. Was aber auch dann ziemlich mies ist, ach so, genau, die Sprache dort drin ist Deutsch. Ja, ein Satz dafür, wenn ihr kein Deutsch könnt und inhaftiert werdet.
Habt ihr ein Problem.
Ja, auch Englisch. Die Beamten reden auch kein Englisch mit euch. Genau. Das machen die einfach nicht. Ja. Ihr seid dann da und müsst hoffen, dass da jemand ist, der euch das übersetzt.
Ich habe dazu vielleicht noch eine witzige Geschichte. Vor ein paar Jahren bin ich in die Frauenanstalt, um eine Mandantin zu besuchen.
Haben die dich wieder rausgelassen, und die Frauen da, oder? Offensichtlich schon.
Sie haben mich rausgelassen wieder, ja.
Aber der sieht echt gut aus.
Aber es war relativ, wenn du das jetzt hörst, was ich dir erzählt, war nämlich echt krass. Und da wirst du ja, also damit die Leute sich das vorstellen können, wenn wir Anwälte ins Gefängnis gehen, wird auch hinter uns alles abgesperrt. Also wir sind da in dem Moment auch gefangen. Wir sind davon abhängig, dass Leute kommen und die Türen wieder aufsperren. Und wir werden auch in diesen, ich nenne es mal Besprechungszellen, wo wir mit den Mandanten sitzen, auch eingesperrt teilweise.
Ja.
Und dann hocken wir da auf engstem Raum. Ich würde mal sagen, was haben diese Zimmer?
Vier,
fünf Quadratmeter, würde ich sagen, hocken wir dann mit den Mandanten da drin, was manchmal auch unangenehm ist, man kennt die Leute nicht, man ist dem ja theoretisch in dem Moment schutzlos ausgeliefert, aber da war bis heute, kann ich sagen, nichts. Aber wie gesagt, ich bin bei den Frauen rein, wollte eine Mandantin besuchen und dann bringen die mich in dieses Besprechungszimmer, ich komme da rein und wer war die bekannteste Inhaftierte damals? Beate Zschäpe.
Aha.
Aus dem NSU-Verfahren, die wegen Mordes jetzt zu lebenslang verurteilt worden ist, aus dieser nationalsozialistische Untergrund, dieses riesige Verfahren. Nämlich. Ja. Und ich komme da in diese Zelle rein und dann sitzt die da drin und wartet auch auf ihren Anwalt. Und hinter mir wird zugesperrt und ich bin mit der in einem Zimmer und dann schauen wir uns beide an und sagen, ich will zu Ihnen nicht. Die sagt auch zu mir, sie sind nicht mein Anwalt. Dann haben wir geklopft, bis dann irgendwann jemand gekommen ist. Ich war dann mit der da alleine da drin. Und dann kam irgendwann jemand, da sage ich so, Entschuldigung, das ist die falsche Mandantin. Und sie auch, das ist der falsche Anwalt. So ein witzig, haben die uns nicht geglaubt in dem Moment. Und die haben einfach mich mit einem anderen Anwalt verwechselt, der mir anscheinend ein bisschen ähnlich schaut. Und haben zuerst gedacht, wir machen jetzt Witze, wir beide.
Ja.
Und dann war ich mit der da 10 Minuten in diesem Raum und wir wussten überhaupt nicht, was wir miteinander anfangen sollen. Ich wusste auch nicht, was ich mit der reden soll. Und wir haben uns dann einfach schweigend, saß ich dann da mit dieser Mehrfachmörderin in dieser Zelle drin.
Ja. Das ist mir auch schon öfter passiert, dass ich dann da saß und ich sag so, ja, hi, Ihre Frau hat mich beauftragt. Ach ja, dein Freund, letztens noch in Ravensburg war das. Dein Freund ist, ach ja, cool und so. Ja, ich soll schöne Grüße ausrichten und so. Die denkt an sie hält sich tapfer und so. Ach ja, cool. Ich so, ja, ich sag, haben Sie Unterlagen mitgebracht? Und dann gibt er mir sein Urteil, ne? Ich so, ach, okay. Sie wurden schon verurteilt. Ja, klar. Und ich sage aber, ich dachte eigentlich, sie haben gerade einen Haftbefehl, sind erst seit einer Woche drin. Ich denke mich an, hä, nein, wer sind sie denn? Ich so, ja, André Miegel, Frau, ja, meine Frau wollte einen schicken. Und hat sich das relativ lang hingezogen, bis das dann offensichtlich wurde.
Dass der falsche ist.
Ja, total, also irgendwie total krass. Ja. Also da passieren natürlich auch schon manchmal die ein oder anderen witzigen Geschichten. Aber ansonsten, die Haftzeit ist halt wirklich, wirklich hart.
Also es gab in München, gab es mal einen Anwalt, der wurde als Geisel genommen. Ach. Von einem Inhaftierten, ja, in einer dieser Zellen eben. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die den da rausbekommen. Der war auch verletzt danach.
Echt, ja?
Ja, ja. Das war richtig krass. Also dann würde ich den Job an den Nagel legen. Da hat das keinen Bock mehr. Aber so ist es nie gekommen. Aber wie gesagt, es bleibt bis heute immer ein bedrückendes Gefühl. Ich bin immer wieder froh, wenn ich aus der JVA rauskomme, weil du merkst es da drin. Die Türen schließen sich und öffnen sich nur mit Schlüsseln. Du musst immer warten, dass jemand dir die Tür aufmacht und so weiter. Es verzögert sich dadurch. Es ist einfach, es bleibt unangenehm. Und jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Das können wir aber kurz anreißen. Das war jetzt die Untersuchungshaft. Wenn die Leute verurteilt werden und das Urteil rechtskräftig wird, dann gehen sie in die Strafhaft. Und vielleicht erklärst du ganz kurz dann die Unterschiede dann zwischen Strafhaft und der Untersuchungshaft.
Ja, sehr gerne. Also Untersuchungshaft steht unter dem Deckmantel der Unschuldsvermutung, ja, Sicherung des Verfahrens, keine Sanktion. Strafhaft ist dann letzten Endes die Sanktion, die Freiheitsstrafe, die man dann absitzen muss. Man hat dann weniger Einkauf als in der Untersuchungshaft, weil man halt schon verurteilt ist, natürlich, klar. Dann kann man auch, es kommt immer auf die JVA an, nicht mehr seine Privatkleidung tragen, dann muss man Anstaltskleidung tragen. Dann muss man auch arbeiten, also da läuft es nicht mehr so, dass das Konto von außen vollgepackt werden kann, sondern man muss sich quasi sein Geld dann dort erwirtschaften. Man kann aber auch in der Strafhaft dann erst wirklich arbeiten. Denn das ist auf der einen Seite ist natürlich mies, weil man muss für sich selber wirtschaften. Auf der anderen Seite auch positiv, weil man arbeiten kann. Und dann sagen ja viele, dass der Tag einfach viel, viel schneller für die Leute dann dort vergeht. Man macht dann Maßnahmen dort. Je nachdem hat man eine Betäubungsmittelproblematik, immer eine Therapie-Gewaltproblematik, muss man ein Anti-Gewalt-Training machen, soziales Empathietraining. Da gibt es dann ganz viele Maßnahmen, die man so machen kann. Und letzten Endes ist das zumindest das, was mir gesagt hat, Strafhaft ist auch echt hart. Da gibt es dann keine zusätzlichen Beschränkungen zwar mehr. Also die Polizei sitzt bei den Besuchen nicht mehr dabei, hört nicht mehr die Telefonate ab. Die Justizbeamten natürlich schon, die gucken immer noch bei den Besuchen zu. Man hat auch ein bisschen mehr Besuch dann in der Strafhaft letzten Endes. Und das sind dann so die Unterschiede. Ich habe viele Mandanten, die mir sagen, die wollen noch ein bisschen länger in Untersuchungshaft bleiben. Deswegen geht man dann in Revision, damit die sich halt noch Thunfischdosen kaufen können, Tabak und noch so das Lager voll machen können.
Ja, weil
können.
Du dann in Strafhaft eigentlich dann arbeiten musst auch.
Richtig,
du genau. Du musst dann eigentlich auch arbeiten. Und von mir vielleicht noch abschließend, am allerschlimmsten ist die Untersuchungshaft wie auch die Strafhaft für die Verräter und, ich sag mal, Kinderschänder, Vergewaltiger.
Ja, absolut. Das
wird sofort rumgesprochen im Gefängnis und die werden wirklich regelmäßig misshandelt und hier ständig gewatscht und hier geschlagen und sonstiges. Also deswegen, das war auch da, wir haben ja das Thema schon gehabt mit den Verrätern, also in Urhaft zu sein und gegen andere auszusagen, das kann diese Zeit im Gefängnis noch sehr, sehr schlimm für einen machen, wenn sich das rumspricht. Es gilt eine eigene Knasthierarchie, da gibt es eigene Regeln da drin. Und es ist teilweise wirklich echt krass, was da drin abgeht. Das muss man wirklich sagen.
Ja, also auch, also was mir Mandanten sagen, die lange Zeit gesessen haben, sagen zu mir, also es haben sich wirklich hier, alle zwei Wochen hat sich jemand umgebracht. Das ist die Selbstmordquote ist extrem hoch. Und jetzt meine Frage an dich oder nach draußen, haben wir dazu Zeitungsartikel? Nein, es wird so krass geheim gehalten. Und ich merke, Bendy, wirklich, das war nicht unsere letzte Folge zur Haft. Da müssen wir nochmal was zu drehen. Wirklich, ohne Spaß.
Werden wir unbedingt machen.
Wirklich, weil ich habe da noch eine krasse Geschichte. Aber jetzt sehe ich dann in der zweiten Folge dazu. Also wirklich, da müssen wir noch was zu machen. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge zur, das war jetzt schwerpunktmäßig Untersuchungshaft, gefallen hat. Bei Fragen, Anregungen wie immer schreiben. Mein Gott, ey, alles war geil. Der Cut hatte nichts zu tun. Super, kein Versprecher, außer du mal wieder. Ich wieder perfekt performt und am Ende laber ich dann so Mist. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und es war absolut Maschallah. Wie kann man jetzt nochmal so, ich verstehe das nicht. Der muss wieder im Mittelpunkt drängen. Ich mache das Abspann. Der Abspann ist ja, mein. Ich mach das Intro, ich mach das Abspann. Ich mach das Outro.
Das könnt ihr jetzt
nicht. Ich mach das Outro nicht.
Ich muss mich hier immer melden, wenn ich was
sage. Ich mach das Outro nicht. Mach's bitte. Mach.
Ich weiß nicht, wie dein Ort.
Doch, du weißt genau, wir drehen das jetzt genau um, was wir sonst immer machen.
Kann ich nicht.
Doch, kannst du. Nee, kann ich doch, nicht. Kannst du. Dann hoffe ich auf Inshallah eine nächste Folge, denn.
Mashallah, es war wieder eine mega Podcast-Folge heute.
Jawohl. Ich sag's dir, wie ich mich teilweise in der JVA behandelt fühle, ohne Scheiß. Ich komme mir selber vor, wie der Bruder vom Kriminellen, den der besuchen geht oder so. Kennst du das, wenn die so richtig assi zu dir sind?
Ja.
Wo ich mich frage, ey, ich bin doch auch irgendwie gerade nett zu euch. Und dann gibt es wiederum so Beamte, die sind total locker, total cool, freuen sich, plaudern so ein bisschen mit einem.
Ja, das ist ja teilweise auch krass, wenn du überlegst, wie die uns durchsuchen, wenn wir da reingehen.
Ja, Wahnsinn.
Also manche JVAs, da musst du dich ja fast ausziehen. Die behandeln uns wie ein Verbrecher, der irgendwas reinbringen will. Und dann gibt es JVAs, die sind da relativ entspannt.
JVA Weiterstadt, da ist regelmäßig ein Hund, ein Drogenspürhund.
Echt?
Mhm. Total krass, der steht dann da mitten am Empfang. Da muss ich mich auch immer auf so ein Podest hoch und da wirst du auseinandergenommen.
Es gibt JVAs, die fragen mich einfach nur, haben sie ihr Handy eingesperrt? Dann sage ich, ja, fertig. Und in anderen JVAs, da läufst du durch Metalldetektoren, da wird alles gefilzt, da wirst du abgetastet, sonst was, ist echt krass.
Wie ist das hier? Also in NRW gab es zwei Anwälte bei uns, die waren so in jedem großen Verfahren auch mit beauftragt, waren aber nie im Gericht, sondern die waren nur beauftragt, weil jeder wusste, dass die Handys reinbringen und so. Das ist total krass.
Das sind aber die Reichsten wahrscheinlich. Andre, wir sehen uns. Mach's gut.
Hau rein, ciao.